Willkommen zurück im Weingenussreich zwischen Gaumen und Gedanken. Dies ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Silvi Färber. Wir steigen direkt wieder ein. Das bringt mich natürlich auch wieder zu anderen Richtung. Und zwar, wir hatten ja vorher, du hast das ja selber eigentlich schon angeteasert, wo ich gesagt habe, Rebsorten sind auch nur Menschen. Und jetzt bist du ja, das muss man ja, der eine oder andere kennt dich ja schon, auch im Instagram bist du ja gut vertreten mit deiner zweiten Profession. Ja, ja.
Ich würde fast sagen Passion.
Ja, okay. Ja, aber du entwickelst dich aufgrund der Schulungsmaßnahmen eben, ich sage immer, lapidar, was natürlich nur ein Wort ist, du bist der Hundeflüsterin.
Boah, ja, also wenn du mich so betiteln möchtest, ist mir das okay. ich würde das natürlich über mich
beschreibe mal das, was du tust. Oder wer ist deine Zielgruppe?
Also das, was ich tue, ist eben mehr als Hundetraining. Hundetraining, glaube ich, kennt jeder. Sitzplatz bei Fuß und Rückruf, das sollten die Hunde können. Bei mir geht es um mehr. Bei mir geht es um Verbindung, Beziehung zwischen Hundehalter und Hund. Ich habe auch sehr viele Mehrhundehalter. Da geht es dann um Gruppendynamik, da geht es dann um Leadership, da geht es um Führung. Ich habe Kunden, die Traumata mitbringen. Ich arbeite traumasensibel, ja eigentlich aus dem Menschencoaching. Und ja, es geht darum, dass Mensch und Hund einfach ein tolles Leben zusammen haben können, so dass beide happy sind.
Okay. Jetzt habe ich ja vorher dieses Beispiel genannt mit den Rebsorten sind auch nur Menschen. Ja. Wenn man das jetzt auf die Hunde überträgt, was wärst du oder denkst du, dass du für Hunderasse bist? Beziehungsweise welche wärst du vielleicht sogar gern? Das eine ist ja das, was man ist, aber vielleicht hat man ja noch andere Wünsche und Ziele. Gäb's, ist natürlich jetzt nicht so Bier ernst zu nehmen. Wir sind ja beim Wein. deswegen frage ich jetzt einfach mal ein paar Dinge bei dir ab, was auch in Richtung Verständnis mit Hunden zu tun hat. Weil wir wollen ja dich nicht nur als Weinfachfrau kennenlernen, weil viele kennen das schon, sondern wir wollen ja auch noch andere Seiten von dir heute im Gespräch zeigen.
Ja, und da nimmst du mir die Antwort nämlich schon vorweg, weil ich wäre hundertprozentig irgend so eine Promenadenmischung, wo alles drin ist.
Okay.
Das spiegelt das wieder so, wie ich bin, so wie ich privat aufgestellt bin, beruflich aufgestellt bin, in sehr vielen Ecken unterwegs, mit sehr vielen Leidenschaften, die ich gerne habe und mit durchaus auch Wille immer weiter dazu zu lernen. Ich lerne unglaublich gerne.
Mhm. Ja, das weißt du ja. Leicht auch?
Ja.
Okay,
gut. Sonst hätte ich meine ganzen Prüfungen, glaube ich, nicht machen können.
Das ist nur die Frage, in welchem Zeitfenster?
Immer sehr kurz. Also Corps of Master Sommeliers ist ja die Vorbereitung, dass also du musst sie selber leisten. Mhm. Du kriegst die Eckpunkte, was du können musst, aber den Weg dorthin darfst du dir selber suchen. Und das geht immer, wenn du dich anmeldest, hast du in der Regel 3 Monate Zeit, dich vorzubereiten. Das ist tough. Mhm. Ja, das ist tough. Aber ich habe das immer geliebt, weil es eine Challenge war. Und weil du halt da auch so viel im Praktischen lernen kannst an Verkostung. Du wirklich Leute um dich rum hast, für die Wein nicht nur Wein ist, sondern wirklich gelebte Kultur. Und deshalb habe ich mich dort immer sehr, sehr wohl gefühlt.
Okay, gut. Gefällt mir. Du hast ja noch andere Passionen, wie zum Beispiel Musik. Ja. Da werden wir auch später noch mal kurz drauf eingehen. Vielleicht springe ich einmal zwischen den Themen hin und her. Jetzt gerade zu dem Thema Tier habe ich natürlich mir noch ein paar, Fragen gestellt, die ich dir stellen möchte, weil ich einfach interessiert bin, ja, wie du es siehst. Mhm. Es gibt ja auch, sage ich mal, so schöne Wortspielereien mit dem Thema Hund.
Ja, so, erzähl.
Zum Beispiel so geflügelte Wörter wie des Pudels Kern. Mhm. Das kommt ja zum Beispiel von Goethes Faust, ja, wo er sich dann verwandelt und dann zum Teufel wird. Ja?
Und schon bezeichnend finde ich aber gut.
Ja, das ist... ich lasse es wirken.
Denn Wein ist ja auch eine Komplexität. Und nur wenn der Winzer auf den Punkt fokussiert ist, wird's echt geiler Stoff. Wenn der Winzer seine Handschrift da reinlegt, wirst du in der Lage sein, den Winzer, egal in welchem Wein, egal in welcher Rebsorte, egal von welcher Lage, zu erkennen, weil es eben die Handschrift trägt. Und das finde ich total cool. Mhm. Und das setzt halt sehr, sehr viel Wissen voraus. Und zwar über Weinbau, über Natur, über Ökonomie. Natürlich auch irgendwann über Wirtschaftlichkeit, weil die wollen ja auch leben davon. Aber die haben so, so viele Faktoren, um das Ding in eine Flasche zu kriegen, dass das eigentlich beeindruckend ist. Und genauso beeindruckend ist die Komplexität von einem Menschen oder von einem Hund.
Und zwar, Hunde zeigen ja ein Verhalten, das man oft falsch deutet. Mhm. Wir haben uns über das Thema schon mal unterhalten. Mhm. Und Menschen interpretieren die ja anders, sehen aber oft nicht den Kern des Verhaltens. Das zum Thema Pudelskern. Ja. Und beim Wein wie beim Hund erkennt man den Kern nur erkennt man den Kern oder ist es eben nur die Oberfläche? Mm.
Ich glaube, das kommt auf die Sichtweise an. Wenn wir Wein verkosten, gibt es ein Schema, nach dem wir vorgehen. Und so setzen sich Dinge zusammen. Und ich liebe Blindverkostungen.
Das ist sowieso das Beste.
Ja, weil ich...
Du lernst am meisten.
Nicht nur das, sondern der Wein spricht zu mir. Mhm. Der Wein sagt mir, war er im Barrique, war er im Stahltank, wie lange, welches Holz war es. Der Wein sagt mir, welche Böden waren das. War das Schiefer, war das Kalk, was war da drin? Sind es zwei Rebsorten? Ist es eine Rebsorte? Er verrät mir unter Umständen auch exakt die Lage, wo er kommt, den Jahrgang und auch noch den Winzer. Mhm. Und das ist Vielschichtigkeit, die ich aber sehen wollen muss. Ja? Und natürlich auch den Weg dorthin können muss. Ich habe ja viele Sommeliers auch mit ausgebildet. Und das Erste, was sie bei mir lernen, ist, den Wein in dieser Komplexität wahrzunehmen. Und das funktioniert nicht beim ersten Tasting. Aber die lernen von Anfang an diesen Leitfaden. Und dann werden sie immer besser. Mhm. Weil immer mehr Facetten sichtbar sind. Und weil man immer komplexer, vernetzter denken kann. Und ja, ich merke mir ja auch nicht jeden Wein einzeln, sondern ich merke mir einen Wein und dann ziehe ich die Parallele. Der Wein ist anders an den und den Stellen, das und das, und dann erkenne ich den Unterschied. Und so baue ich mir ein Netz auf.
Okay, jetzt komme ich wieder bei meinen Wortspielereien an. Das heißt, das Nächste, auf den Hund gekommen. Und das steht ja eigentlich für oft Veränderungen, Scheitern, Neuorientierung. Die Frage dazu ist, muss man erst auf den Hund kommen, um sich selbst wiederzufinden?
Der Hund ist schon oft ein Spiegel der Seele des Menschen. Die Frage ist dann einfach die Verantwortlichkeit, die man dem Lebewesen einfach gegenüber hat. Ja? Aber wenn man das klug angeht, der Hund sieht unser Innerstes, bevor wir es überhaupt schnallen. Bevor wir uns aufregen, merkt es der Hund schon. Wenn ich klug bin, gucke ich mir meinen Hund an und denke mir so, hey, okay, was ist denn gerade, was ist denn jetzt gerade gewesen? Okay, jetzt kann ich mir die Situation selber eigenverantwortlich angucken und kann sie lösen. Aber ich kann ihn natürlich als Gradmesser nehmen, um überhaupt in die Fahrschiene zu kommen, dass ich auf die Idee komme, mir über mich selber Gedanken zu machen.
Mein nächster Ansatz, teilweise finde ich ihn schon etwas beantwortet durch das, was gerade gesagt hast, ist den inneren Schweinehund überwinden.
Ja.
Die Frage ist, gibt es das überhaupt bei Hunden auch? Ich frage aus dem Grund, Frage A, erster
ja,
Teil.
Okay.
Es ist ja so, dass was weiß ich, Hundetraining oder so. Vielleicht hat der Hund jetzt gerade keine Lust, genauso wie wir jetzt keine Lust haben, was weiß ich, rauszugehen oder Sport zu machen ja. oder die Steuererklärung oder sonst irgendwas. Mhm. Haben Hunde A auch einen inneren Schweinehund?
Mhm.
Und B, die Frage, wenn Menschen lernen, ihren Hund zu verstehen, lernen sie dann auch ihren inneren Schweinehund besser umzugehen?
Also es gibt, glaube ich, auf jeden Fall den inneren Schweinehund beim Hund. Und ich nehme ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt Hunde, die hassen Regen. Die müssten ganz dringend mal raus, aber es regnet.
Mhm.
Ja? Ich habe daheim als Nachbarshündin ja auch so ein Exemplar. Die liebt es, wenn ich den ganz großen Regenschirm mitnehme, weil die läuft exakt bei mir unten, weil sie weiß, da wird sie nicht nass. Also blöd sind die auf jeden Fall nicht.
Okay.
Aber die Motivation ist dann, wenn ich den Regenschirm in der Hand habe, dann sagt sie, ja klar, mit dir gehe ich auch 2 Kilometer, ich werde ja nicht nass. Also die sind schon nicht ganz unklug in ihrem Verhalten. Und deshalb glaube ich, dass es das auf jeden Fall gibt. Klar, wir können einen Hund nicht fragen, aber das gibt schon. Und beim Menschen ist es ja manchmal so, dass man nicht rausgehen möchte bei Wind und Wetter.
Mhm.
Das wäre dann der Schweinehund.
Mein nächster Ansatz wäre wie ein geprügelter Hund. Jetzt gibt's ja Hunde, die schon mal viele negative Dinge mitgemacht haben und kommen zu einer Familie oder zu einem Hundehalter und so weiter. Ich meine, die haben vielleicht auch irgendeine Art Traumata und Angst
ja.
und vor bestimmten Dingen müssen sie erst einmal in der neuen Umgebung zurechtfinden.
Mhm.
Und die Frage ist für mich, wie kann man einen Hund oder Mensch wieder aufrichten, dass er dieses, wenn er dieses Vertrauen verloren hat, klappt das?
Hm.
Oder kannst du da Hilfestellung geben mit deiner Art, was du da an deinen Kunden weitergibst?
Hm. Es gibt ja die Aussage Black Dog, die Depression, die kommt, hat auch eine ganz klare Connection. Hm. Es ist nicht in jedem Fall möglich. Das glaube ich einfach nicht. Es ist sehr, sehr viel möglich. Natürlich durch Hilfestellung. Manche Menschen sind auch so empathisch und haben so viel Erfahrung, dass sie das durchaus auch ohne Hundetrainer können. Das will ich gar nicht ausschließen. Das ist wie beim Menschen auch. Es gibt Menschen, die sind traumatisiert. Jeder traumatisierte Mensch, der daran arbeiten möchte, hat seinen total individuellen Weg. Und auf diesem total individuellen Weg musst du erstmal die Hilfestellungen finden, die für deinen Weg super sind und die zu deiner Lösung führen.
Mhm.
Genauso ist es beim Hund. Beim Hund ist halt oft so, dass es in die Aggression kippt. Das ist dann besonders schwierig, weil, wie gesagt, so im Stuhlkreis sitzen und mit dem Hund Gesprächstherapie ist ein bisschen schwierig. Ja.
Oder der Hund darf auf die Couch.
Oder so. Wobei das ja auch Blödsinn ist. Ne? Also das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass er die Macht hätte. Erst wenn er die Fernbedienung dazu in der Hand hat.
Okay.
Ja? Genau. Also muss man schon klar unterscheiden.
Immer nur Tierfilme.
Ja, natürlich. Was glaubst du? Oder für einen Border Collie Schafe?
Ja,
das ist selbstverständlich.
Schon das Schaf.
Ja, genau. Und deshalb glaube ich, dass es nicht in jedem Fall für jedes Lebewesen, sage ich bewusst so, eine Lösung gibt. Es gibt aber für sehr, sehr, sehr viele Menschen und Hunde eine Lösung, wenn sie eben die richtige Unterstützung bekommen. Und ich sage auch bewusst dazu, ich habe Menschen, die Pakete mitbringen, die teilweise auch traumatisiert sind, auch Hunde, die traumatisiert sind, sich völlig in sich zurückziehen. Es ist so unglaublich viel möglich im Vertrauensaufbau und Vertrauen baut sich auf durch gemeinsames Erleben. Mhm. Nicht einfach, weil ich sage, mal, ich habe dich jetzt so lieb und ich knuddel dich. Gemeinsames Erleben. Tierschutzhund zum Beispiel mag keine Kinder, mag keine Menschen, mag keine anderen Hunde. Ich gehe mit meiner Klientin und dem Hund an Stellen vorbei, wo es sehr eng ist, durch eine Hecke begrenzt links und rechts. Das ist ein Weg, also public, also gut frequentiert. Und danach kommen offene Wiesen. Ich bespreche mit meiner Klientin Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Es war aber eine Situation, wo wir schon drin waren und sehr schnell eine Gruppe Menschen mit Kindern, mit Hund und eine Gruppe Erwachsener, also eigentlich das Worst-Case-Szenario für diesen Hund.
Mhm. Da kommt alles zusammen, was
da meine kommt Frau alles will. Zusammen. Meine Kundin guckt mich an, ich sage,
Hilfe.
Entspann dich. Ich gehe voraus, ich halte den Raum für deinen Hund. Kein Problem. Da gehe ich voraus, halte den Raum, sag Mäuschen, sind nur 2 Meter, die schaffen wir. Es kommt keiner in deinen Raum. Die Menschen haben sich auf die andere Seite begeben. Der Hund sieht es, egal, die machen Platz für uns. Und dann durfte sie auf der Wiese fetzen. Wenn wir danach nochmal in so eine Situation gegangen sind, dann ist die schon mit stolz geschwellter Brust voran, weil sie sagt,
es geht auch anders.
Im Notfall weiß ich, an wen ich mich wende.
Okay.
Und das dann der Klientin mitzugeben, wie sowas funktioniert, so viel Sicherheit in dem Moment zu geben. Aber das schafft natürlich Vertrauen. Und by the way, es ist ein Hund, der mich als allererstes an der Haustüre schreddern wollte. Also so können sich Dinge entwickeln.
Okay.
Aber ich bin halt einfach ein Supermatch für die zwei. Bin ich vielleicht für andere nicht. Deshalb kann ich nur ermutigen, aufzustehen und zu suchen. Und zu gucken, wer passt
was
denn
möglich
zu mir.
Ist.
Ja, und wer passt zu mir? Mhm. Welche Technik passt zu mir? Ich arbeite ja nach bestimmten Techniken, ja, die man auch bei mir erfragen kann. Ist überhaupt kein Thema. Ich bin da ja offen in der Kommunikation. Deshalb ist es viel möglich, aber ich denke, es ist nicht für alle möglich.
Meine nächste Frage ist, ich meine, wir vergleichen oft Menschen mit Hunden. Mhm. Manchmal hat man das Gefühl, dass sie sich auch äußerlich näher sind, wenn man Mensch und Hund sieht.
Je älter sie werden, ja.
Ja, ja, also, und da denke ich an beide. Und ich gehe aber jetzt mal nicht in die ältere, sondern in die jüngere Zeit und frage einfach mal nach, gibt es sowas eigentlich auch wie bei Hunden, sowas wie eine Pubertät? Und wenn ja, wie bleibt man konsequent, ohne das Vertrauen zu verlieren? Und wie viel Nachsicht ist da noch gesund?
Ja, da gehen wir doch gleich mal in die Vollen mit der Kindererziehung, Rudi.
Ja, da bin ich natürlich ganz weit vorne.
Nee, aber du kannst es echt gut vergleichen, denn Pubertät ist das, wo die Hormone reinkicken.
Also haben Hunde sowas? Erst einmal
ja,
die generelle Frage.
Selbstverständlich. Natürlich in einem anderen Alter, weil wenn das, sage ich mal, Menschen haben, da ist der Hund schon halb, also nicht mehr da. Das heißt, die haben andere Phasen, aber ja, das gibt es natürlich. Es gibt quasi so diese Junghundphase. Es gibt da aber auch verschiedenste Ausprägungen, wie beim Menschen auch. Es gibt die Jungs, die sich dann tagelang ohne Essen und irgendwelchen Kontakt nach außen ins Zimmer zurückziehen. Das gibt es beim Hund auch. Der will plötzlich nicht mehr raus und selbst die Papiertonne ist gruselig, die vor einer Woche noch völlig okay war. Also da passieren einfach Dinge über Neurotransmitter, über Hormone. Natürlich passiert auch viel im Gehirn. Synaptische Verknüpfungen bilden sich neu, der präfrontale Kortex bildet sich aus. Und ich möchte jedem die Hoffnung nehmen, der präfrontale Kortex für gezieltes Handeln ist eigentlich erst mit 25 abgeschlossen. Muss man hier auch mal sagen. Also eigentlich endet da erst die Entwicklung. Und deshalb ist es auch wieder total individuell. Aber ja, das gibt es. Und ja, da muss man schon...
Da schließe ich die Frage noch an.
Ja.
Führen oder dominieren? Also wo bist du? Siehst du die Grenze? Ist es auch von Rasse oder von Charakter unterschiedlich? Wo nimmt mich mein Hund dann noch quasi für voll? Oder macht er, was er will? Und es ist eben dann die Frage, wo führe ich und wo zeige ich dem Hund die Grenze, sage, bis hier noch nicht weiter. Ist es dann schon zu viel? Wie schätzt du das ein?
Ich finde schon das Wording hier problematisch, weil Dominanz, sage ich mal, bei 80% der Menschen eher was mit negativ zu tun hat und nicht unbedingt mit positiv. Wenn wir mal in die Biologie gucken, was ein dominantes Allel ist in der Vererbung, dann ist es einfach das, was weitergegeben wird. Punkt. Das, was sich erstmal weiter, also was weitergegeben wird. Ohne Bewertung. Es gibt die Dominanztheorie, die irgendwann mal aufgekommen ist bei einer Forschung mit Wölfen, die aber schon sehr, sehr lange widerlegt ist, aber in vielen Köpfen dominant vorhanden ist. Da haben wir es dann wieder. Und das ist, deshalb würde ich das Wording anders wählen. Mhm. Wenn ich von Führen spreche, spreche ich von Leadership. Und Leadership ist immer, ich sehe alles, was der Hund und auch der Mensch mitbringt und gehe darauf ein, und zwar völlig individuell. Da gehört sich selbstverständlich Grenzen setzen dazu, liebevolle, präsente Grenzen. Dafür brauche ich in den meisten Fällen noch nicht mal sehr viel Energie, wenn man das gut, ne, also das kann man alles üben, kann man alles lernen. Und mir ist immer wichtig, die Kommunikation zwischen beiden. Denn dann.
Aber es gibt ja so Fälle, wo der Hund der Chef ist in der Familie.
Ist das nicht eine reine Interpretation von uns Menschen?
Ja, man sieht es ja oft am Verhalten, ja. Dass die Hundehalter nicht in der Lage sind, jetzt mal auf die Situation zu reagieren und sagen, mei, ich habe ja eh keine Chance, ich komme da nicht an. Wir haben es schon so oft probiert. Vielleicht, weil sie auch mit den falschen Menschen gesprochen haben, die eben nicht jetzt deinen Hintergrund haben.
Ja.
Weil ich ja auch der Meinung bin, wenn man solche mit Hunde Dinge ihm zulässt, auch neue Erfahrungen, andere Erfahrungen zu machen, ist ja das nicht nur, das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Im Endeffekt muss sich ja auch der Hundehalter mit verändern. Wenn der immer dasselbe verlangt, aber dann wundert er sich, dass immer dieselben Reaktionen kommen, dann macht es ja keinen Sinn.
Also es ist halt oft so, dass man da halt viel mit Stereotypen zu tun hat. Der Hund liegt auf der Couch, er möchte die Weltherrschaft ergreifen. Spannend. Fakt ist, irgendwann hat er mal gelernt, dass das okay ist. Und dann sagt er natürlich, hey, wenn es gestern, vorgestern und vor einem Monat okay war, warum jetzt nicht mehr? Da brauchst du gute Argumente. Und die guten Argumente sind nicht immer Leckerchen.
Okay.
Ja. Ich bin sehr wohl für positives Hundetraining, aber das heißt auch, dass ich die Bedürfnisse meines Hundes sehr, sehr gut kenne. Und meine Klienten müssen am Anfang immer eine Liste machen mit den 10 Belohnungsmöglichkeiten ihres Hundes. Und da wird es so nach Nummer 1, 2 und 3 oft schon schwierig, weil man sich überhaupt nicht die Gedanken macht, was macht denn mein Hund eigentlich gerne? Und wenn ich das weiß, kann ich das natürlich bewusst einsetzen,
ja, klar,
um Dinge zu erreichen.
Das klingt logisch.
Ja? Wenn ich weiß, der Rudi möchte auf das und das Konzert gehen und ich habe zufällig eine Karte, ich würde aber jetzt ganz dringend von ihm irgendein Schriftstück brauchen, das werde ich dann wohl tun.
Ja, klar.
Dann werde ich zum Rudi gehen und sagen, ich hätte da was, aber ich bräuchte
was. Ich habe aber auch was.
Ja, so. Also, und das ist halt dann Kommunikation. Mhm. Weil dann möchte ich was, aber ich habe auch was. Mhm. Ja. Und deshalb, so sehe es ich, ja. Und da gehören sich Grenzen dazu und da gehört sich eben Leadership dazu, aber halt wirklich individuell. Und wenn du sagst, dass ein Mensch da ist, ein Hundehalter, der sagt, jetzt bist du 10-mal probiert und es funktioniert nicht. Es gibt halt nun mal sehr viele introvertierte Menschen, die nie gelernt haben, in ihrem Leben Grenzen zu setzen. Und ich spreche da von Mensch zu Mensch, ne? Nicht unbedingt von Mensch zu Hund. Nur wenn es von Mensch zu Mensch nicht kann, wie soll ich von Mensch zu Hund? Also
ja, wie soll das gehen?
Genau, also da muss man einfach an einer anderen Stelle ansetzen.
Einsetzen, ja.
Ja, und gucken, wo ist denn da die Blockade? Was ist vor allen Dingen der Glaubenssatz, der dahinter steckt? Wenn ich sage, ich kann keine Grenzen setzen, wo liegt da die Emotion dahinter? Wo ist es entstanden? Wie ist es entstanden? Und wenn du das weißt, kannst du sehr, sehr viel tun. Und die Beziehung zum Hund ändert sich automatisch, weil der checkt,
jetzt ist irgendwie, was anders.
Irgendwie ist mein Frauchen anders.
Ja, klar.
Ja, ist genauso wie ich die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Ja? Der Hund, der mit mir durch dieses, der würde mit mir durchs Feuer gehen. Weil die Erfahrung einfach da ist.
Ja, und die andere, ja? Der Hundehalter hatte halt auch nicht die Vorstellung jetzt mal so,
dass
weil er auch nicht diese Ausbildung hatte.
Genau, und dann gebe ich gerne mein Wissen weiter und gebe das weiter, was ich kann, weil mein Wissen ist kein heiliger Gral, das muss sich niemand erkämpfen. Ich lasse mich sogar dafür bezahlen, das darf man jetzt auch mal sagen.
Ja.
Also man kann mein Wissen erwerben und dann machen wir das. Ja? Und wie gesagt, das ist sehr individuell. Ja?
Du bist mit anderen Worten bezahlbar, aber nicht käuflich.
Na klar.
Na passt doch. Na möchte ich mal diesen Hundezyklus, sage ich mal, etwas abschließen.
Vielleicht haben schon viele abgeschaltet.
Ja,
kommt gut, dass ich eine Flasche Wein geholt.
Ja, ja, wenn es dasselbe ist, dann haben sie ja Freude. Ich möchte nochmal auch das Thema Wein wieder aufgreifen, aber auch, ich sage mal, einer deiner Leidenschaften, nämlich das Musikalische.
Mm, ja.
Und ich stelle dir 5 Musikstilrichtungen vor.
Okay.
Und du sagst mir nach deinem Gefühl spontan, was du für eine Musik, wenn du den Namen hörst, was du für eine Wein, das kann ja Wein, das kann ja Rebsorte sein, was würdest du dazu, sag ich mal, zusammenführen?
Mhm.
Das erste ist Rock.
Ach, da würde ich nach Südamerika gehen. Vielleicht mit dem Tana.
Okay.
So was ganz Gefärbtes, Schwarzes, weil Rock. Und auch, das sind so extreme Fruchtbomben. Auch.
Ich dachte, du wärst jetzt bei Carmeniere, aber Tana gefällt mir noch viel, viel besser, weil der ja noch viel... Obwohl der ja in Frankreich ganz anders ist, wie in Uruguay zum Beispiel.
Genau, deshalb habe ich genau das genommen, weil Tana in Frankreich hätte nicht diese Intensität.
Mhm.
Und wenn du nach Südamerika gehst, hast du diese Intensität auch in der Frucht. Und ich finde, Rock knallt halt erstmal.
Ja,
für
genau.
Mich persönlich.
Okay.
Und so ein Tana, das mit 14%, der knallt auch erstmal.
Mhm. Reggae, was wirst du zu Reggae sagen?
Barolo, aber Lage. Feinsinnig?
Ja, ich merke gerade die Schwingungen.
Schwingend?
Ja, okay.
Schwingend.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Erdigkeit mit drin, ne? Und trotzdem so diese verhaltene Frucht, finde ich, wird passen.
Mhm. Klassik?
Riesling.
Okay.
Riesling von der Mosel. So was ganz Klassisches.
Okay, super. Hip-Hop.
Oh, holla, die Waldfee. Hip-Hop höre ich überhaupt nicht.
Ist das dann eher was Aromatisches? Ist das eher was Rundes?
Also ich bin schon auf dem Weg geistig nach Franken.
Mhm.
Regent.
Wow. Ja, mir wäre jetzt komischerweise durchaus auch Franken eingefallen, aber ich wäre zum Beispiel beim Weingut Rot gewesen, sowas
wie. Da bin
wie,
ich auch, die haben einen Regent.
Ja, aber ich war beim Akkolon.
Ah, geht auch. Mhm. Ähnlich, ja.
Okay, dann haben wir da die ähnliche Schwingung.
Die Vibes waren
okay.
Bei Hip-Hop gleich.
Einen Ansatz habe ich noch. Wie schaut es mit Jazz aus?
Ist tatsächlich schwierig, weil Jazz für mich
sehr... Da gibt es ja unterschiedliche Stilrichtungen,
genau,
ja,
genau,
natürlich.
Aber wenn ich mal vom klassischen Jazz ausgehe und nicht von Free Jazz, der mich total nervös macht, wenn ich ihn höre, sondern so von ganz klassischem Jazz, dann würde ich fast einen Spätburgunder nehmen, so was Feinsinniges. Mhm. Gern auch aus Baden in Deutschland.
Cool,
ja.
Cool.
Ja.
Danke erst einmal. Und bevor ich mir schon mal
du
wieder
das
sehr
alles
gut.
Anhören und trinken, hast du das dabei? Nein.
Ich kann ja einen Schrank aufmachen. Ja, ein bisschen was haben wir ja noch. Und dann können wir es überprüfen.
Ja, es muss überprüft werden, Leute.
Ja, ja,
auf
natürlich.
Die Sachen und hört die Musik.
Ja, ja, ich habe auch nichts dagegen, wenn sich Leute melden und sagen, ja, also ich habe da viel bessere Ideen. Und die sollen sie doch bei uns mal melden.
Das ist doch cool. Dann
ja,
machen,
ja,
wir
absolut.
Machen wir gleich einen Aufruf.
Ja, ja, das machen wir ja. Ich mache da
bin
auch...
Bin ich ja ganz aufgeregt hier,
ja,
in
ja,
dieser Aktion.
Cool. Und ist eine kleine Gewissensfrage.
Oh Gott.
Ja, ganz ruhig.
Zum entspannt. Schluss kommt das Schlimmste.
Ja, 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 naja, das Schlimmste kommt am Schluss natürlich. gibt es einen Moment, in dem du aufgehört hast, den Wein als Produkt zu sehen und wo du begonnen hast, Wein als Begegnung zu erleben? Ich meine damit, Musik ist Begegnung zwischen Menschen, mhm. Wein ist es für mich dasselbe. Ich meine den Moment, ab dem der Wein nicht nur einfach ein belangloses Getränk zum Trinken war, sondern dass du das mit Menschen genossen hast, wo dich in Erinnerung, also ich habe solche Abende, wo ich mit Menschen bestimmte Weine getrunken habe, an diese Abende kann ich mich heute noch erinnern. Und es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, Wein, was wollt ihr immer mit eurem Wein? Ich kaufe mir lieber eine tolle Ausrüstung, was weiß ich, ein Paraglider oder ein Fahrrad oder was auch immer. Mhm. Und Wein ist für die zu vergänglich. Mhm. Die vergessen aber, dass Erinnerungen, Momente sammeln, eigentlich mit Wein wunderbar funktioniert. Und deswegen war mein Ansatz ob es auch sowas gibt bei dir, wo Wein dann zum Erlebnis wird und mehr als ein normales Getränk ist.
Da muss ich tatsächlich überhaupt nicht lang graben, denn ich hatte die Einstellung, Wein ist ein Produkt, tatsächlich noch nie. Das kommt aber aus dem, wie ich Wein kennengelernt habe, wie ich angefangen habe, Wein zu lernen. Und ich war ja mein Leben lang Musiker. Das heißt, das hat schon immer eine Rolle in der Kombination gespielt. Ich hatte es ja auch schon, dass ich Sommelier war und gleichzeitig parallel in der Show gesungen habe, bei einem berühmten Sternekoch. Und ich habe ja später auch Weinproben mit Musik gemacht. Also für mich war das schon immer eins. Mhm. Und dadurch, dass es eins ist, ist es für mich natürlich auch immer ein Erlebnis. Und wenn ich einen Wein aufmache, erinnere ich mich sowohl an die Person, die ihn mit mir getrunken hat, als auch an die Gefühle, an die Situation, wo ich da war, Also ob ich jetzt zum Beispiel mit einer Freundin in Frankreich essen war, ich weiß auch das Restaurant, ich weiß auch, wo das ist.
Kann das absolut nachvollziehen.
Genau. Aber ich habe vielleicht auch die Gnade der späteren Geburt, ich habe keine Ahnung, dass ich das so für mich entdecken durfte. Weil es bei uns auf dem platten Land, wo ich ja herkomme, als Produkt ja nur Whisky-Cola gab.
Ja, ja,
aber da spielte Wein keine Rolle in dieser Produktpalette.
Okay.
Und deshalb würde ich bei mir eher sagen, dass es beim Whisky so ist, dass es einen Punkt gab, wo ich Whisky plötzlich anders gesehen habe.
Vielleicht überlegen wir uns mal, ob wir vielleicht mit dir mal eine Whisky-Folge machen. Im Podcast.
Das können wir.
Weil dann habe ich ja auch da eine kompetente Ansprechpartnerin. Ich wollte selber noch mal ganz kurz, auch so ein Erweckungsmoment ist jetzt in dem Fall falsch, aber so eine Situation beschreiben. Mhm. Bei mir war das so, ich war in einem Weinkreis für München und Freising und da gab es immer so Halbjahres vorschauen, was kommen für Proben, dass man sich da ungefähr eintragen kann. Und da musstest halt einen Obolus bezahlen. Und von denen wurden dann die Weine auch von anderen besorgt. Und wir haben die da habe ich sehr viel gelernt, weil da eben auch mit Blindproben Technik gearbeitet wurde. Und ich hatte damals eine Lebenspartnerin, die ist auch das ein oder andere Mal mitgegangen, aber war jetzt nicht so direkt beseelt von dem Thema wie ich. Und dann kriege ich mal wieder so eine Liste von mir und dann lese ich da vor, was als nächstes kommt. Und dann war zufällig auch noch, lese ich ihr laut vor und sage, stell dir vor, da gibt's jetzt eine Bordeaux-Probe aus dem Jahrgang 1961, also mein Geburtsjahrgang. Ja. Und dann habe ich drauf geschaut, das sind ja nur 6 Weine. Kostet aber, und das war damals ein Heidengeld für mich, 350 Euro. Also für mich war ganz klar, ich gehe da nicht hin. Ich habe es auch, nachdem ich es vorgelesen habe, kein Wort mehr drüber verloren und sofort vergessen. Meine Freundin hat es nicht vergessen. Und alle haben es gewusst im Weinkreis, aber ich nicht. Und dann kam mein Geburtstag, was auch dummerweise auch noch der Tag war, an dem die Weinprobe stattgefunden hat. Und dann in der Früh, bevor ich in die Arbeit fahre, sage ich, du, wie schaut's denn aus? Was wollen wir denn heute Abend? Wo gehen wir denn hin? Gehen wir schön irgendwo essen in einem Lokal?
Ja.
Dann sagt sie, wir werden gar nichts machen. Dann habe ich sie ein bisschen
Wie fies.
Habe ich ein bisschen verstört angeschaut. Was soll das jetzt? Ich habe das völlig vergessen.
Ich trenne mich jetzt, was sagen sollen.
Und dann sagt sie, ich weiß nicht, noch nicht, was ich mache, aber ich weiß, was du machst. Dann Rätsel, habe ich irgendwas vergessen? Was habe ich falsch gemacht? Und dann war ich ehrlich gesagt ein bisschen ungehalten, weil ich habe mich eigentlich schon gefreut, dass ich mit ihr jetzt in ein Restaurant gehe und einfach einen schönen Abend verbringe. Dann sagt sie, nein, du gehst auf die Weinprobe. Was soll ich, welche Weinprobe? Ja, du, da, schau mal, 1961, 6 Weine.
Sehr geil.
Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen überfahren, weil ich mir gedacht habe, ich verbringe jetzt mit ihr einen Abend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich dann doch, natürlich, ich meine, das hat ja Geld gekostet, das sie bezahlt hat, dann bin ich da hingefahren. Aber ich bin irgendwie von der Stimmung her missmutig hingefahren.
Aber mit dem Wein ist es doch auch schön.
Ja, warte mal. Ja, ja, das habe ich dann erfahren. Und ich möchte das mit den letzten Sätzen noch abrunden. Diese Weinprobe war so denkwürdig, also von Chateau Latour über Margaux und also in dieser Liga.
Super.
Und wenn man es heute für die Menschen, die mit dem Wein weniger zu tun haben, aber vielleicht sich mit dem Bergsteigen auskennen, dann würde ich sagen, war ich an dem Abend auf 6-8000er.
Ja.
Also ich bin nach Hause gefahren und habe ein Spektrum erleben dürfen, ja, das ich nie erleben dürfte. Also ich habe ein doppeltes Geschenk gehabt. Mhm. Nicht nur das Geschenk, dass ich dahin fahren durfte und überhaupt diese Weine probieren, ja, sondern auch der Weg nach Hause, dieses, sag ich mal, überhaupt erfassen. Da war ein Latour dabei, der war über 40 Jahre alt, der hat null Altersnoten gehabt. Mhm. Der hat eine Präsenz gehabt, eine Straffheit, wo ich gesagt habe, ja, konnte es jetzt eigentlich noch was Besseres geben? Mhm. Und die anderen, na, da kommt nicht mehr voll. Ja, und das war für mich so ein Punkt, der jetzt damit eigentlich auch dieses Gespräch beendet. Und ich mich für mich war das damals ja, ein absolut. Höhepunkt, aber der bleibt mir immer noch im Gedächtnis. Ja, das werde ich nie vergessen. Und ich hoffe, dass ich das auch nicht so schnell vergiss, dass du heute ein toller Gast warst, den ich Fragen stellen durfte und löchern durfte, nach auch deine Themen, die deine Persönlichkeit ausmachen. Und das ist wieder ein wunderbarer Punkt, wo man sagen kann, Wein verbindet Menschen. Vielen Dank, liebe Silvi, dass du da warst.
Ich danke dir.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Und danke nochmal für den tollen Wein, den du mitgebracht hast.
Ja, sehr gerne. Und ich möchte auch noch was sagen, Rudi.
Ja, gern.
Nicht draufdrücken noch.
Ja.
Ich finde es so toll, dass du schon wieder was Neues beginnst und einfach machst. Das ist mir eine wahre Inspiration für mein Leben, weil ich es einfach...
Häng's nicht so hoch.
Doch, ich finde es cool, dass du schon wieder einfach drauf losmachst und trotzdem trägt es deine Handschrift, trotzdem trägt es deine Werte und deine Haltung. Und dafür möchte ich mich bedanken, dass ich heute zu Gast sein durfte.
Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein.